Herr, bitte gib uns ein Herz für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, damit wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du uns sagst. Amen. Das hätte ich dir doch gleich sagen können. Wenn du mich gefragt hättest, mir war das von Anfang an klar. Ich hätte dir das von Beginn an sagen können, dass es so rauskommt. Kennst du solche Aussagen? Kommen dir solche Sätze vielleicht manchmal sogar selbst über die Lippen? Ich erwische mich als Vater von Teenagern mit diesen besserwisserischen Phrasen ab und zu. Aber es soll auch Vorgesetzte, es soll Chefs geben, die einen zum Mitarbeitergespräch mit solchen Sätzen empfangen. Für mich sind das sogenannte Besserwisser. Das sind Leute, die können hinterher sagen, was man vorher hätte anders machen sollen. Aber da ist es leider schon fast zu spät. Und je älter ich werde, umso mehr ertappe ich mich, dass ich solche besserwisserischen Ansätze bei mir entdecke. Und eigentlich ist es nicht angenehm. Eigentlich ist es nicht konstruktiv. Und ich möchte euch heute Morgen von so einem Besserwisser aus der Bibel erzählen. Denn solche Typen, die gibt es auch in der Heiligen Schrift. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein biblisches Mitarbeitergespräch. Und paradoxerweise ist es der kleine Angestellte, der seinem großen Boss, der Gott gegenüber, mit diesen besserwisserischen Anklagen kommt. Ihr seht, es geht um Jona. Es geht um die provokante Geschichte eines rebellischen Propheten. Der Andreas hatte schon gesagt, die Situationen, die kennt ihr alle. Man soll irgendetwas machen und am liebsten würde man weit weg, würde es gerade umgehen oder verdrängen. Bei unseren Kindern ist es manchmal das Zimmer aufräumen oder das Bad putzen. Ich habe heute Morgen nur einen Vers als Predigttext, als Grundlage, weil ich davon ausgehe, die meisten von euch kennen die Geschichte von Jona aus der Kinderstunde, aus der Jungschar. Es hat auch nur 4 Kapitel, man kann die Geschichte sehr schnell nachlesen. Ich werde heute immer mal wieder in groben Zügen darauf eingehen. Der Bibeltext steht im letzten Kapitel, also Kapitel 4, und dort ist es der 2. Vers. Jona antwortet Gott: Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Oder aus einer anderen Übertragung, aus der Volksbibel, die ist sehr, sehr frei. Jugendliche lesen das vielleicht eher, aber ich finde es noch richtig, was sie hier übersetzt. Oh Mann, Gott, das war doch klar. Ich wusste das schon vorher. Habe ich dir das nicht gesagt, bevor ich von zu Hause losgezogen bin? Du, Gott, bist einfach zu nett. Du bist geduldig, du liebst die Menschen ohne Ende, du bist einfach zu weich. Denn wenn du jemand eine Strafe androhst, dann tut es dir im selben Augenblick schon wieder leid. Und dann machst du es ja doch wieder nicht. Darum wollte ich diesen Auftrag nicht annehmen und lieber nach Spanien fliehen. Man traut seinen Ohren kaum, oder? Man traut seinen Augen nicht, was wir hier über Jona lesen. Einen weltberühmten Mitarbeiter von Gott. Und der beschwert sich, dass Gott eine Stadt, Ninive, eine Stadt mit 120.000 Einwohnern verschont und sie am Leben lässt. Obwohl Jona, da beneide ich ihn, die kürzeste Predigt gehalten hat, die es in der Bibel gibt. Ein Satz. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. So wenig Vorbereitung hat kaum ein Pastor, wenn er am Sonntagmorgen hier bei euch steht. Jona hat ein Problem damit, dass Gott gut ist. Und das klingt auf den ersten Blick paradox, oder? Für mich ist das ein Indiz dafür, dass gläubige Menschen nicht immer und schon gar nicht automatisch immer mit dem übereinstimmen, was Gott möchte, was Gott wichtig ist. Hier muss man sagen, dass Jonas Wünsche Gottes Zielen entgegengesetzt stehen, diametral entgegengesetzt sind. Und deshalb habe ich die Predigt auch so überschrieben, wenn Gottes Güte Mühe macht. Man könnte sagen, Gott ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und wenn man in der Bibel nachschlägt, dann fällt einem auf, diese Güte Gottes, die macht nicht nur dem Jona zu schaffen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Im Neuen Testament steht sie in dem Matthäusevangelium, Kapitel 20. Dort ist von einem Weinbergbesitzer die Rede. Und der hat viel Arbeit. Und der stellt morgens Leute ein um 9, die nächsten um 10, die anderen mittags um 12, die letzten eine Stunde vor Feierabend um 16 Uhr. Und als am Abend dann das Geld ausbezahlt wird, ist großes Erstaunen bei den Arbeitern. Denn der morgens angefangen hat, schon zum Frühstück, bekommt genauso viel wie der abends nur eine Stunde mitgeholfen hat. Und Jesus, der die Geschichte erzählt, legt diesem Weinbergbesitzer eben folgenden Satz in den Mund. Ärgerst du dich etwa, weil ich so großzügig, und jetzt Klammer auf, zu den anderen bin? Luther hat gesagt, was seht ihr so schält rein, dass ich so gütig bin? Wobei der Weinbergbesitzer mit jedem abgemacht hat, was er verdient. Aber wir erleben Gott oft nicht gerecht. Oder wir denken, er ist doch nicht so gut. Und ich möchte mit euch den Jona betrachten, um diesem Problem oder auch der Lösung etwas auf die Spur zu kommen. Die Geschichte um Jona ist ja eine sehr spannende. Sie beginnt mit Kapitel 1, Vers 1, das ist noch nicht spannend, aber da steht, Jonas Vater heißt Amittai. Und den Namen muss man sich gar nicht merken. Aber ich glaube, dieser Name ist ein Hinweis, dass dieser Jona wirklich gelebt hat. Denn wenn das eine Geschichte wäre, die man erfunden hätte, dann wäre der Name des Vaters unwichtig. Also die Geschichte mit Jona, die hat wirklich stattgefunden. Und zwar so, wie sie in der Bibel aufgeschrieben ist. Auch wenn man dann liest, dass der große Wal ein Fisch war, obwohl er ein Säugetier ist. Aber Jesus hat diese Geschichte von diesem Wal, dass Jona verschluckt wurde, weil man ihn von dem Boot geworfen hatte, weil Seenot war, und dieser Fisch, dieser Wal, Jona verschluckt und dann wieder an den richtigen Ort an Land spuckt, damit Jona die letzten Kilometer, und es waren einige, bis Ninive laufen kann. Jesus sagt, das wird mir auch passieren. Ich werde 3 Tage von der Erdoberfläche verschwinden, ich werde sterben, ich werde bei den Toten sein, aber nach 3 Tagen wie Jona wieder auferstehen. Jona, das war ein waschechter Prophet, denn der wurde berufen mit einer Standardformel, die es braucht, wenn man im Alten Testament Prophet war. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Das war wie die Qualifikation oder die Legitimation, dass man wirklich von Gott berufen war. Und ein Prophet, ich habe euch meine Definition dorthin geschrieben, ein Prophet ist nicht nur ein Vorhersager, sondern auch ein Hervorsager. Was ist der Unterschied? In der Kinderstunde lernt man, der Prophet sagt nur Dinge voraus, die in der Zukunft sind. Der weiß, was morgen, übermorgen, nächstes Jahr oder am Ende der Zeit passiert. Aber Propheten sind auch Hervorsager. Und was meine ich damit? Das sind Menschen, die in einer Situation den Mut haben, Dinge, beim Namen zu nennen, sie hervorzusagen, die andere sich vielleicht nicht trauen anzusprechen. Und von dem her spricht ein Prophet auch immer in die Gegenwart. Und solche Propheten haben wir auch in unseren Gemeinden. Ich sage, manchmal sind das die Querdenker, die, die man nicht so gerne hat, weil die immer so mit einer anderen Idee kommen. Und ich habe gelernt, dass Gott diese Menschen extra in unsere Gemeinden schickt, weil wir die brauchen. Weil das zwar unangenehme, kantige Menschen sind, aber Gott möchte, dass wir von diesen Menschen profitieren, von diesen Propheten. Der Jona lebte zu einer Zeit, da war Jerobeam der zweite König im Nordreich. Das ist jetzt Geschichtsunterricht, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, Jona durfte als Prophet 40 Jahre lang seinem Volk Gutes verheißen. Jona durfte als Prophet auch diesem Jerobeam Gutes zusagen, obwohl es kein gläubiger Mann war, nach unserem Wissen. Jona war einer der wenigen Propheten, die kein Unglück ankündigen mussten, bis zu dieser Berufung nach Ninive. Er hat Gott als guten Gott erlebt. Das Land war sicher unter diesem König und er konnte sagen, Gott hat sich erbarmt. Der Lebensstandard war gut, die Grenzen waren gesichert. Jona hat erlebt, mein Gott ist gut, gut zu mir, gut zu meinem Volk. Und so hat Jona Gott auch erlebt, obwohl er ungehorsam war, obwohl er diesen Auftrag nicht angenommen hat, obwohl er nach Tarsis fliehen wollte, aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Immer wenn er wegrennen wollte, ist Gott ihm nachgegangen. Gott war sogar so gut, dass er eine Staude hat wachsen lassen, als Jona in Ninive saß und es war so heiß, vielleicht wie gestern, und er schwitzte und er sagt, das ist jetzt gar nicht angenehm. Da hat Gott eine Pflanze wachsen lassen, die ihm Schatten spendet. Ja, auf sein eigenes Leben gesehen hat Jona den Gott als guten Gott erlebt. Aber jetzt kommt Ninive ins Spiel, die assyrische Hauptstadt, diese Weltmetropole. Und jetzt muss man wissen, die Assyrer, die waren nicht zimperlich. Wenn die Krieg geführt haben, dann war es also nicht mehr schön. Die waren barbarisch, die waren grausam bei ihren militärischen Eroberungszügen. Die Assyrer waren die schlimmste Bedrohung für Israel damals. Und deswegen kann ich mir vorstellen, das lege ich dem Jona jetzt mal in den Mund, dass die erste Reaktion auf diesen Predigttext, in 40 Tagen wird Ninive untergehen, vielleicht der war. Dass Jona gedacht hat, endlich kriegen die auch mal was auf die Mütze. Jetzt wird der Große mal ganz klein. Gott wird den nicht ungestraft lassen, der sich an seinem Volk vergreift. Jeder bekommt das, was er verdient. Ihr kennt solche Sätze. Aber die ersten Gedanken sind nicht immer die besten. Spurgeon, ein alter Erweckungsprediger, ein Engländer, der hat mal gesagt, die zweiten Gedanken sind oft die besten. Und dieser Satz ist mir wichtig, ich bin oft zu schnell im Denken oder vielleicht auch zum Entscheiden. Und da hilft mir dieser Satz, die zweiten Gedanken sind oft die besten. Und nicht meine erste Reaktion ist immer von Gottes Geist eingegeben. Natürlich weiß Jona, dass Gott gut ist, dass er barmherzig ist. Das weißt du und das weiß ich auch. Das kriegen wir fast jeden Sonntag gepredigt. Aber bisher hat Jona das nur auf sein eigenes Leben bezogen, auf sich selbst angewendet. Und jetzt erfährt Jona etwas, und das ist ihm schon ganz am Anfang klar, dass Gottes Güte allen Menschen gilt. Egal aus welcher Nation, egal aus welchem Land, mit welcher Geschichte oder Vorgeschichte immer. Jona ahnt nämlich von Anfang an schon das, was wir später im Neuen Testament lesen, 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden. Und das ist das Besondere an dem Jona-Buch. Also wenn euch irgendwann mal jemand über Jona fragt, dann könnt ihr sagen, wenn ihr richtig antworten wollt, Weltmission beginnt schon im Alten Testament. Und wisst ihr, das ist für den gläubigen Israeliten Jona starker Tobak. Der Jona musste lernen, dass Gott zwar einerseits sagt, mach dich auf den Weg, geh in die Stadt Ninive, predige wieder, also gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen, das hat Gott ihm gesagt. Aber gleichzeitig ahnt Jona schon, dass Gott dieses vernichtende Urteil, dieses Gericht über Ninive gar nicht vollziehen möchte. Dass Gott, wenn er Gericht ankündigt, immer schon den Weg zur Umkehr und zur Buße anbietet. Und das muss man mal verstehen, da lohnt es sich heute Mittag noch mal drüber nachzudenken. Gott sagt zwar, Ninive wird untergehen, aber wünschen tut Gott sich, dass alle gerettet werden. Es steht zwar geschrieben, predige wieder sie, aber eine Predigt ist immer pro, immer für den Zuhörer. Und jetzt möchte ich mal einen Satz sagen, provokativ. Als ich noch im Zug in der Gemeinde war, habe ich immer gesagt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Also über diese These kann man auch diskutieren. Gott meint es nicht immer so, wie wir es aus der Bibel verstehen. Und damit will ich sagen, diese Bibeltexte, die müssen von ihrer geistlichen Intention verstanden werden und nicht nur so, wie sie da jetzt Wort für Wort stehen. Was meine ich damit? Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, den Alten ist gesagt worden, es steht geschrieben, du sollst nicht töten, du sollst nicht schwören, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt, ich aber sage euch. Das heißt, er nimmt dieses alttestamentliche Wort und sagt nicht, das ist nicht gültig, aber er sagt, ihr habt es noch nicht ganz verstanden. Und deshalb sage ich euch, Ehebruch beginnt nicht erst, wenn man, ich sage jetzt mal, im Bett mit einem anderen oder mit einer anderen landet, sondern dann, wenn deine Augen schon Fantasie wecken. Es steht geschrieben, ich aber sage euch. Jona ahnt hier schon, dass etwas von der Feindesliebe genannt wird, die Jesus in der Bergpredigt 750 Jahre später auch wieder aufgreift. Denn Jesus sagt, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Denn wenn ihr nur für eure Freunde betet, die euch gut gesinnt sind, was tut ihr Besonderes? Und deshalb mein Satz, Gott ist gut und das auch zu anderen. Und Gott ist auch gut zu denen, die du vielleicht gar nicht magst, die du vielleicht auf den Mond oder sonst wohin wünschst. Passiert mir manchmal im Straßenverkehr mit dem Motorrad. Gott ist gut und das zu anderen, das klingt einfacher, als es in Wirklichkeit ist. Und das kennt ihr vielleicht auch in der Gemeinde, bei Brüdern und Schwestern, die vor euch, hinter euch, neben euch sitzen. Wisst ihr, für uns selbst nehmen wir diese Güte Gottes selbst gern in Anspruch. Immer wieder wollen wir Vergebung, weil wir merken, da ist uns was misslungen. Da haben wir was verpasst, da sind wir an Gott schuldig geworden. Aber genau diese Gnade, anderen zu überlassen, das ist großes Kino. Überleg dir doch einmal, warum du Probleme hast, wenn Gott gut zu anderen ist. Und zwar zu denen, die es deiner Meinung nach vielleicht nicht verdienen. Ich finde diese Jona-Geschichte sehr paradox. Denn in der ganzen Geschichte ist eigentlich nicht Jona das Vorbild, dem man nacheifern soll. Denn wir lesen in der Geschichte, und wenn ihr das nachlest, die vier Kapitel, dass die Matrosen, die heidnischen Seeleute, die bekehren sich auf dem Schiff aufgrund von dem Sturm. Der König von Ninive und die Leute aus Ninive, die tun Buße, die kapieren's. Und der Jona, der Dickkopf, der Rebell, der kapiert's fast bis zum Schluss nicht oder will's nicht kapieren. Und doch sind bei Jona nicht die Worte spannend als Prophet, sondern eben sein Leben. Und das ist ein Satz, der mich auch prägt, auch in der Erziehung. Unser Leben redet lauter wie die Worte, die wir sagen. Das gilt für die Erziehung. Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst, als Pastor deiner Gemeinde predigen, was du willst. Sie machen am Schluss das, was du auch tust. Ich glaube, und das ist meine These, Jonas Protest, seine Verweigerung, diesen Auftrag anzunehmen, liegt in der Angst, dass er zu kurz kommt. Ähnlich wie der ältere Sohn bei dem barmherzigen Vater, also bei der Geschichte aus Lukas 15, wo ein Mann zwei Söhne hat und der Jüngere lässt sein Erbe ausbezahlen, obwohl der Papa noch lebt, verprasst das Geld, kommt dann doch auf die Welt am Schweinetrog, geht zurück und der Vater nimmt ihn an, er läuft ihm entgegen und der ältere Bruder sagt, das geht doch gar nicht. Der kann sich gar nicht mitfreuen, der hat es doch gar nicht verdient. Der ältere Sohn in dieser Geschichte hat wie Jona Mühe, dass man dem Ausreißer, dem Feind, dem Übeltäter doch wieder Heimrecht oder Familienrecht zuspricht. Jona und dieser ältere Sohn aus Lukas 15, die sind nicht bereit, ihren eigenen Stand mit anderen zu teilen, die es ihrer Meinung nach nicht verdient haben. Und wisst ihr, diese Frage stellt sich bei uns in der Gemeinde, wenn wir überlegen, wer kommt denn alles in die Gottesdienste? Da könnten Leute kommen, wo wir denken, naja, sind die hier wirklich richtig? So wie die gekleidet sind, so wie die leben, so wie die denken, was die arbeiten? Da haben wir doch oft auch den Eindruck, die müssten aber doch erstmal anständig sein. Und Gott sagt, nein, ich liebe auch die. Ich liebe sogar die, die mich noch nicht lieben. Aber ich möchte dem Jona nicht nur Unrecht tun. Vielleicht denkt er, die Bekehrung dieser Leute aus Ninive ist gar nicht echt. Vielleicht denkt er, das machen die ja nur, um ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen. Nur um nicht vernichtet zu werden. Manchmal hat man ja solche Unterstellungen bei anderen. Die machen nur Musik, weil sie selber gesehen werden wollen. Oder die Moderation tut er, weil er selbst braucht. Oder was auch immer. Vielleicht hat der Jona gedacht, die Leute aus Ninive, die tarnen sich wie Wölfe im Schafspelz. Denn Jahrzehnte später hat Ninive wirklich Israel angegriffen. Und da gab es doch noch Krieg. Vielleicht wollte der Jona aber auch nicht als Lügenprophet dastehen. Der predigt, Ninive wird untergehen, aber passieren tut genau das Gegenteil. Das wäre für mich auch nicht so schön, wenn die Leute genau das Gegenteil machen von dem, was ich vielleicht empfehle oder aus der Bibel erkannt habe. Ich möchte die Predigt mit diesen offenen Fragen schließen, weil das Jona-Buch auch mit einer provokanten, mit einer rhetorischen Frage aufhört. Am Ende des Buches heißt es, sollte es Gott nicht wie auch Jona, der um die Staude trauerte, sollte es Gott nicht um jeden einzelnen Einwohner dieser 120.000 Menschen großen Stadt Ninive jammern und reuen. Amen.